Einen wunderschönen guten Morgen. Beim letzten Mal haben wir angefangen, die Gemeinden in der Offenbarung Kapitel 2 und 3 uns anzuschauen. Da gibt es 7 sogenannte Sendschreiben an Gemeinden. Und beim letzten Mal haben wir das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus betrachtet. Es war die Gemeinde, die ihre erste Liebe verlassen hat. Und trotz des Lobes, das Jesus für sie hatte, er kannte die Werke und die Mühe und das Ausharren und lobte auch die Gemeinde. Das fand ich, war vom Lesen und vom Hören toll, sehr schön. Aber dieser Vorwurf, Hinweis, diese Warnung, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, das war schon etwas schockierend und auch frustrierend, niederdrückend, deprimierend. Die ganze Palette, finde ich. Also, dass wir das nötig haben, ich denke, wir auch, oder? Darüber nachzudenken, ob wir unsere erste Liebe immer noch genauso lieben. Ich habe jetzt gerade auch darüber nachgedacht, meine Frau und ich feiern heute unseren 23. Hochzeitstag. Liebe ich sie noch genauso wie vor 23 Jahren? Tue ich immer noch die ersten Werke? Also ich würde sagen, ich liebe sie noch mehr als vor 23 Jahren, aber die ersten Werke von damals, die waren dann auch im Rahmen von Verliebtheit und so weiter noch, glaube ich, andere. Aber das waren nicht die ersten Werke, die die Gemeinde in Ephesus verlassen hat, sondern wohl eher die frohe Botschaft weiterzugeben. Und die Ermahnung war, denke daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und als ich da noch wieder drüber nachdachte, im letzten Jahr habe ich eine Predigtreihe über das Gebet gehalten und einen Vers haben wir immer und immer wieder gehört und zum Teil auswendig gelernt, nämlich: Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Was passiert dann, wenn das ein Volk tut? Was passiert dann? Wenn ein Volk sich demütigt und umkehrt von den bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist der Gott, dem wir dienen. Das ist der Gott, dem wir nachfolgen. Und das ist eine Botschaft der Hoffnung. Und das ist auch die Botschaft, die ihr letzte Woche hier gehört habt, nicht wahr? Als Isaac gepredigt hat, eine Botschaft der Hoffnung, dass es keiner verdient hat oder sich erarbeiten kann. Und dass egal, in welche Richtung wir gegangen sind, wenn wir umkehren, wenn wir uns demütigen und ihn suchen, ist seine Liebe so groß, dass er uns immer wieder annimmt und uns liebt. Das ist unfassbar groß. So eine Nachricht der Hoffnung. Und so geht es heute eben auch um Hoffnung und Gewissheit in Zeiten der Verfolgung. Hoffnung und Gewissheit. Ja, stell dir vor, wenn wir wüssten, dass unsere kleine Gemeinde in kurzem in Verfolgung geraten wird. Vielleicht mag das dann sogar für manchen mit dem Tod enden. Das ist irgendwie so eine irreale Vorstellung, oder? Mir das wirklich vorzustellen, jetzt käme vielleicht jemand rein oder jemand beobachtet oder die gehen da und dahin und dann werden wir abgeholt, ins Gefängnis gebracht Und es gibt ja durchaus Länder, da ist das so. Wenn du dich zu Christus bekennst, öffentlich, dann erlebst du den nächsten Sonntag nicht mehr in Freiheit. Und wir nehmen das hier für so selbstverständlich hin, dass das so fern ist. Aber wenn es so wäre, was bräuchten wir dann an Hoffnung und an Gewissheit, um durchzuhalten? Wir hören heute unter Punkt 1, dass erstens Jesus unsere Bedrängnis kennt. Er weiß, in welcher Situation wir stecken. Und der zweite Punkt spricht eben davon, dass Jesus uns ermutigt, standhaft zu bleiben. Und er spricht dann auch nicht nur von dem Preis, den uns das kostet, sondern auch von der Belohnung, die uns das bringt. Die Belohnung des Überwinders. Ja, und warum könnte das auch für uns wichtig sein? Ja, zum einen, wir wissen nicht, wie lange wir noch dieses lockere Leben als Christ hier führen können. Es ist ja jetzt auch schon so, wenn du manche Dinge in der Öffentlichkeit sagst und dich dazu bekennst und sagst, das hier sagt die Schrift, dann ist auch in unserem Land, dann ist auch in unserem Bundesland, dann ist es da mit der Freundschaft vorbei. Und vielleicht unterschätzen wir eben auch oft die Bedrängnis, in der wir heute stehen. Es ist vielleicht nicht diese offene Bedrängnis, von der wir in der Schrift jetzt lesen. Aber haben wir nicht auch Bedrängnis in unserem Leben? Vielleicht sollten wir uns eher die Frage stellen, wenn wir keine Bedrängnis haben, weil wir unserem Herrn nachfolgen, dann sollte uns das vielleicht zu denken geben. Denn in unserer Zeit sind es besonders die vielen kleinen Listen und Strategien des Satans, die unsere Welt und unsere Zeit für einen Christen auch zu einer großen Bedrängnis haben werden lassen. Satan versucht uns zu bedrängen. Und er hat viele gute Wege über die Jahrhunderte gefunden. Und in unserer Zeit hat er so vieles, hält er so vieles bereit. Die Ablenkung, alles andere ist wichtiger, als zu überlegen, was möchte Gott von mir. Jedenfalls ist es wichtig, wachsam zu sein, die Augen zu öffnen, Gott um Weisheit zu bitten. Ein offenes Herz sollen wir haben und wir müssen im Wort stehen, um zu erkennen, ob der Weg, auf dem wir gehen, Gott wohlgefällig ist oder nicht. Schlagt mit mir gern den heutigen Predigttext auf in der Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Dort heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Ja, kommen wir zum Punkt Nummer 1. Jesus erkennt unsere Bedrängnis. Die Frage hier, wer hat Johannes beauftragt, dies der Gemeinde in Smyrna zu schreiben? Wenn es heißt, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt, wer? Der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. das ist unser Herr Jesus. Und alleine da lernen wir und sehen wir, er ist Gott. Er ist der Erste und der Letzte. Und er war tot und ist wieder lebendig. Und das gibt Zeugnis davon, wer er ist. Ihm ist alle Macht übergeben. Und durch ihn und durch das, was er getan hat, durch das, woran wir gedacht haben im Mahl des Herrn, haben wir Hoffnung und Zusicherung und Gewissheit, auch im Angesicht von Verfolgung. Dieser Bezug auf, der tot war und wieder lebendig wurde, ist interessant von der Geschichte her, der Stadt Smyrna. Die gab es schon 1000 vor Christus, eine wunderbare, schöne Stadt, aber sie wurde zerstört. Und 400 Jahre lang wohnten dort nur wenige Menschen, bis dann die Stadt wieder zum Leben erweckte und wieder eine großartige, eine wunderschöne Stadt geworden ist. Sie war auch quasi tot und ist wieder lebendig geworden. Smyrna war Rom gegenüber sehr loyal und treu ergeben. Eine schöne Stadt, viele Götter wurden dort angebetet. Ein Zentrum für die Anbetung auch des römischen Herrschers. Und es gab auch einen großen jüdischen Einfluss dort. Manch einer wird Smyrna auch, wird es bekannt vorkommen, weil viele haben von Polykarp schon mal gehört. Polykarp, ein Märtyrer, ein Bischof von Smyrna. Er wurde 155 nach Christus, wurde er hingerichtet. Es waren schwierige Zeiten damals. Und das Schwierigste war vielleicht die Unsicherheit. Weil es konnte Zeiten dann geben, da konnten die Christen dort leben, und es ging ihnen soweit gut, aber es konnte jederzeit irgendjemandem einfallen, einen kleinen Aufruhr, irgendetwas gegen Christen anzustacheln. Und dann wurden sie verfolgt, ins Gefängnis gebracht, denn Christ zu sein war gegen das Gesetz. Nur einen Gott anzubeten und Cäsar die Loyalität, dem römischen Herrscher die Loyalität zu verweigern. Das war gegen das Gesetz. So war eben immer die Möglichkeit einer lebensgefährlichen Konfrontation gegeben. Wenn wir uns das vorstellen, was das für eine Last ist. Du kannst nicht sicher sein. Ich meine, so Sicherheit, Routine, das ist so wichtig für den Menschen. Aber wenn du ständig in dieser Unsicherheit lebst oder vielleicht mitbekommst, dass Menschen für ihren Glauben bezahlen, dann ist das mehr als schwierig. Und Jesus kennt nun diese Bedrängnis. Er sagt, ich kenne deine Bedrängnis und auch deine Armut. Und die Christen waren, also das Wort für Armut ist eben nicht nur, ja, man kommt so über die Runden, sondern eher bettelarm, also sehr arm. Und Jesus sagt, du aber bist reich. Du aber bist reich. Ja, wir wissen das aus der Bergpredigt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Und sind wir damit auch beschäftigt eigentlich? Oder sammeln wir eher, na, erstmal die Schätze hier und wenn wir hier genug haben, dann vielleicht auch ein paar Schätze im Himmel? Wir lesen im 2. Korintherbrief von den Gemeinden in Mazedonien, die viel gegeben haben, obwohl sie mit dem gleichen Wort genauso bettelarm eigentlich waren. Das ist wirklicher Reichtum. Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Ja, Armut vor Menschen bedeutet nicht, arm vor Gott zu sein. Und wie ist das mit uns auch heute? Verfolgung. Timotheus hat von Paulus einen Brief bekommen und da schreibt Paulus ja auch, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Ist das etwas, was wir Menschen erzählen, wenn wir sagen, Jesus Christus ist der beste Weg, den du einschlagen kannst in deinem Leben? Komm zu Jesus und alles wird gut. Ist das unsere Aussage? Alles wird gut? Kommt darauf an, was wir jetzt als alles bezeichnen. Das Wichtigste wird gut und ist geregelt. Aber alles, also Verfolgung, diese Möglichkeit, dafür einzustehen, für deinen Glauben. Und dann geht es auch weiter. Jesus kennt und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Jesus kannte die Umstände damals. Und eigentlich, wenn wir die Schrift lesen und wissen, unser Herr ist ein Jude, Jesus Christus, er ist ein Jude. Und das jüdische Volk, das wurde auserwählt. Da gehe ich doch davon aus, das sind gottesfürchtige Menschen. Auf die kann man sich verlassen, die setzen Gott an erste Stelle. Aber hier sagt Jesus, sie seien Juden und sind es aber nicht. Und sie bezeichnen sich gerne die Juden als Synagoge des Herrn, als Synagoge Gottes. Und er sagt, ihr seid eine Synagoge des Satans. Es gab halt genauso damals Kulturjuden, wie es heute eben Kulturchristen gibt. Man wächst halt auf und die Religion ist Teil deiner Gesellschaft und Teil deiner Kindheit, aber es bewirkt nichts in dir. Und wie war es denn auch, wenn wir an unsere Geschichte denken, an die deutsche Geschichte in den Zeiten des Nationalsozialismus, 33 bis 45. Wo waren da die großen Kirchen? Haben sie gegen die Regierung sich gewandt und haben gesagt, Moment, also so weit, aber weiter geht's nicht? Nee, es gab dann die bekennende Kirche, die wirklich dann sagten, nee, das, so geht's nicht, wie Dietrich Bonhoeffer, aber die Großkirchen. Was waren eigentlich damals übliche Vorwürfe gegen Christen? Wo war das Problem? Ja, das eine war eben die fehlende politische Loyalität. Weil Christen haben nicht gesagt, Cäsar ist Herr. Und dann eben so ein bisschen was opfern, Weihrauch. Und dann wäre ja eigentlich alles gut gewesen. Polycarp, der mit 86 Jahren umgebracht wurde, dem wurde noch nahegelegt, Mensch, in deinem Alter. Also sag doch eben, Cäsar ist Herr, einmal da so und dann ist alles gut. Nein, er hat gesagt, mein Herr war da für mich 86 Jahre, wie könnte ich jetzt meinen Herrn verleugnen? Und er wurde verbrannt. Ja, wie ist das heute? Haben wir manchmal ein bisschen Angst oder Manschetten, uns zu unserem Herrn zu bekennen, klar und deutlich? Oder lassen wir immer alles auch stehen? Damals war auch der Vorwurf, Familien werden gespalten. Das ist gegen die Familie. Und warum? Ja, weil es Familien gespalten hat. Wenn Menschen zu Christus gekommen sind und andere Familienmitglieder nicht, dann gab es große Probleme. Und wie ist das heute? Ist das nicht immer noch so? Oder die Liebesfeste, die gefeiert wurden, wo die Leute ja gar nicht dann wussten, was wird denn da eigentlich gefeiert? Da haben sie nur mit verbunden, das ist bestimmt, sind irgendwelche Orgien, die gefeiert werden. Oder ein Vorurteil, das sind Kannibalen, die Christen. dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Ja, wenn du das nicht weißt, worum es da geht. Oder auch, ach, das sind Atheisten, sie hatten ja gar kein Bildnis ihres Gottes. In den ganzen Städten, da gab es auch überall Bildnisse und alles Mögliche von den verschiedensten Göttern. Aber die Christen, die haben gar kein Bildnis. Die glauben eigentlich gar nicht. Ja, wenn wir heute sagen, was in der Bibel steht, Wolfgang hat das ja auch schon gesagt, ja, wir brauchen eigentlich fast nur die Bibel zu zitieren und dann hat man in der Öffentlichkeit schon ein Problem. Und wie unbarmherzig ist dann die Öffentlichkeit? Ich meine, Herr Latzel mag das ein oder andere unglücklich ausgedrückt haben. Und wie unbarmherzig ist trotz Entschuldigung, wie unbarmherzig ist diese Zeit und diese Gesellschaft. Wenn man sich entschuldigt für etwas und aber nein, es wird dann noch gnadenlos irgendwie in die Öffentlichkeit gezerrt, zerrissen, anders gedeutet. Und wie anders ist unser Herr, ist Jesus Christus in seiner Barmherzigkeit. Und unser großer Gott, ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Ja, wenn wir heute über unseren Herrn und über die Bibel sprechen, dann sollten wir darauf achten, dass wir wirklich die Wahrheit in Liebe reden. Und worum geht es? Nicht um irgendwelche Spekulationen jetzt vielleicht gerade auch in dieser Corona-Zeit. Ist das wirklich dann so wichtig und so notwendig? Ist es nicht das Wichtigste, Menschen davon, von der guten Botschaft zu erzählen? Und damit sie die gute Botschaft überhaupt verstehen können, dann müssen sie die schlechte Botschaft auch hören. Dass sie sündig sind, dass sie vor Gott eben nicht okay sind. Ohne Erkenntnis der Sünde gibt es gar keine gute Botschaft. Also reden wir auch darüber, über Sünde. Reden wir darüber, dass gelebte Homosexualität falsch ist und Sünde ist, sagt die Schrift. Bekennen wir das, dass eine Ehe, die wird zwischen Mann und Frau geschlossen, so ist es der Wille Gottes. Und alles andere ist, das können die Menschen ja machen, aber sie machen sich halt schuldig. Und Gott verurteilt das. Aber das ist das, was wir in der Bibel lesen. Und dazu wollen wir stehen, nicht wahr? Und in einer solchen Zeit, und ich denke nicht nur damals, sondern auch heute, brauchen wir eben die Ermutigung, standhaft zu bleiben. Und auch bereit zu sein, den Preis dafür zu zahlen. Und Jesus, Punkt Nummer 2, er ermutigt, er sagt, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Fürchte dich nicht. Ich denke mir manchmal, kann ich mich vorbereiten auf so etwas? Auf solche Leiden, auf Verfolgung? In gewisser Weise ja, wenn wir nämlich uns damit beschäftigen, was Gott für uns bereithält, indem wir hören auf eine Botschaft der Hoffnung, indem wir zusammenkommen und uns ermutigen und Gemeinschaft haben, indem wir wirklich in Gottes Wort stehen und uns von ihm beeinflussen lassen und nicht nur einmal in der Woche für 2 Stunden zusammenkommen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig. Und Jesus kündigt der Gemeinde in Smyrna an, siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Ja, Jesus bereitet die Gemeinde schon auf das Schlimmste vor, sagt aber auch, die Zeit wird kurz sein. Meine erste Assoziation, also mein erstes, woran ich bei Gefängnis denke, sind so die Gefängnisse heute, vielleicht bei uns in Deutschland, möchte ich jetzt auch nicht hin, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, damals ins Gefängnis geworfen zu werden, war eher so gleichbedeutend mit, naja, da kommst du nicht mehr raus oder nur noch raus, um, naja, Kopf kürzer gemacht zu werden oder so etwas Ähnliches. Also das ist schon schlimm. Und was ist denn die Belohnung? Erstmal sagt Jesus, sei treu eben bis zum Tod. Sei treu bis zum Tod. Wie Polycarp. Ich kann mir, wenn ich daran wirklich denke, immer nur vorstellen, in dem Moment wird Gott die Kraft geben. Mich selber darauf vorzubereiten, naja, und dann, ne, dann. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, Gott wird die Kraft geben und hindurchtragen. Sonst ist das menschenmäßig fast unmöglich. Aber damit wir überhaupt uns darum auch bemühen, brauchen wir doch Zusicherungen, wir brauchen Verheißungen, Versprechen. Und genau das bringt Jesus, indem er sagt, ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Den Siegeskranz des Lebens. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Ja, der Siegeskranz des Lebens. Siegeskranz, Kronen, Blumenkränze, das war damals in der Zeit, hat vielerlei Möglichkeiten und Gelegenheiten gegeben. Wie bei den Olympischen Spielen gab es in Smyrna auch sehr bekannte Spiele. Und auch dort gab es einen Siegeskranz. Und wie ist das mit dem Siegeskranz für einen Christen? Ja, durch den Wettbewerb unseres Lebens gewinnen wir den Siegeskranz. Oder damals, wenn jemand seinen Dienst ganz treu erfüllt hat in bestimmten Berufen, dann bekam er auch einen Siegeskranz. Und so ist es mit uns auch. Wenn wir treu sind in dem, wozu Gott uns berufen hat, dann hält er für uns den Siegeskranz bereit. Oder es war auch in der heidnischen Welt üblich, bei Gastmählern Blumenkränze oder Ähnliches zu tragen. Und worauf können wir uns als Christen freuen? Auf ein Gastmahl bei unserem Herrn. Auf ein Gastmahl im Himmel. Oder in der heidnischen Anbetung wurden auch oft Kränze getragen, wenn die Tempel betreten wurden. Und wir dürfen am Ende in die Gegenwart Gottes treten. Und wie viel mehr ist das? Ein unverwelklicher Siegeskranz. Und in diesem Leben, da mag uns unsere Treue einen Dornenkranz, eine Dornenkrone einbringen. Aber im ewigen Leben, da wartet dafür ein Siegeskranz des Lebens auf uns. Denn das größte Geschenk ist eben ewiges Leben und dass wir keinen Schaden erleiden vom zweiten Tod. Und der zweite Tod ist eben die ewige Verdammnis, der Feuersee, in den wir, glaube ich, nicht geworfen werden wollen. Kommen wir zum Schluss. Was war eigentlich das Ziel dieser Sendschreiben? Das Ziel dieser Sendschreiben. Das war einerseits, um künftige Ereignisse anzukündigen. Das war, um Missstände auch zu korrigieren. Und deswegen sind diese Sendschreiben für uns auch so wertvoll. Um zur Treue und zur Standhaftigkeit zu ermutigen. Und auch deswegen ist das für uns so wertvoll, diese zu lesen. Um auf Verfolgung vorzubereiten, um Gläubige zu trösten und um Gottes Macht und seine Souveränität zu verkündigen und um den Fall von Rom anzukündigen. In diesen 7 Sendschreiben, da finden wir zeitlose Ermahnungen und Ermutigungen. Fast alle möglichen Probleme, die wir in Gemeinden haben können, werden besprochen oder angedeutet. Und so ist es eben auch mit den Ermutigungen und den Hinweisen. Überwindet, überwindet, denn es lohnt sich. Mögen nun Zeiten der Verfolgung anstehen oder nicht, wir dürfen jedenfalls Hoffnung und Gewissheit haben in allen Zeiten mit unserem Herrn Jesus Christus. Und kaum ein anderer Text bringt dies auch so ausdrücklich zum Ausdruck wie die abschließenden Verse von Kapitel 8 im Römerbrief, mit denen ich schließen möchte. Römer Kapitel 8, die Verse 35 bis 39. Das soll uns vor Augen stehen und uns weiter ermutigen, denn dort heißt es: Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst? Oder Verfolgung, oder Hungersnot, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.